So, der nächste Teil, über den wir nachdenken wollen, das sind, wird genannt, die sogenannten Fragen des Herzens. Worum geht es und so weiter, wird jetzt erklärt. Also aufgrund der biblischen Logik haben wir folgende Aufgaben zu tun. Zuerst muss die Frucht identifiziert werden. Also zuerst müssen wir sehen, welche Früchte trage ich. Sind die Früchte gut oder schlecht? Wenn die Frucht schlecht ist, das ist die biblische Logik, dann ist auch die Wurzel schlecht. Es ist unmöglich, dass die Wurzel gut ist, also der gute Baum, und bringt gut, schlechte Frucht. So etwas gibt es nicht und umgekehrt genauso. Also wir müssen, mit anderen Worten, wir müssen an die Wurzel heran. Das heißt, wir müssen einen Spaten nehmen und graben. An der Wurzel graben, das bedeutet Zeit, Aufwand, Mühe, muss man was tun. Automatisch tut es nicht, geschieht nichts. Es wird nicht von sich selbst irgendwie magisch alles geschehen. Wir müssen an die Wurzel heran. Und dort müssen die Veränderungen geschehen. Nur so wird gute Frucht entstehen können. Aber wie können wir unser Herz erforschen? Wodurch? An einem Baum an die Wurzel zu gehen, ist ja nicht so kompliziert. Nimm einfach eine Spaten und grabe und irgendwann kommt die Wurzel vor. Aber wie macht man das mit dem Herzen? Es gibt keine Schaufel, es gibt kein Handwerkzeug, was man nimmt und jetzt einfach fängt man an rumzuhämmern und plötzlich, oh, da ist ja das Herz, jetzt weiß ich, jetzt sehe ich, was da los ist. Wir müssen hier anders vorgehen. Also um unser Herz zu erforschen, zuerst müssen wir unsere Grenzen demütig akzeptieren. Wir müssen erkennen, dass eigentlich wir können es nicht. Das ist sehr wichtig, eine wichtige Erkenntnis. Wir sind keine Kardiologen, Geistliche. Wir sind keine Herzspezialisten. Nein, wir können überhaupt gar nichts, um das Herz zu erforschen. Nur Gott kann unser Herz erforschen. Lesen wir Jeremia 17, Verse 9 bis 10, bitte.
Überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren.
Diese rhetorische Frage, wer kann es ergründen, deutet darauf hin, dass die Antwort lautet, niemand. Also wir können das Herz nicht ergründen. Die Frage ist, wollen wir, dass unser Herz ergründet wird, erforscht wird? Wollen wir das wirklich oder nicht? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Viele Menschen wollen das gar nicht. Sie sagen, nein, lass mich in Ruhe, irgendwie wird es schon werden und ja, auch ich werde in den Himmel kommen, nicht nur du, kein Problem und so weiter. Und sie wollen eigentlich nicht an seinem Herzen arbeiten. Das ist das Problem eigentlich. Aber wenn wir wollen, dann sollen wir mit der Hilfe Gottes in der gleichen Richtung auch arbeiten. Gott sagt, ich erforsche das Herz. Da sollen wir in diese Richtung auch wirken. Wir lesen Psalm 139, Vers 23, bitte.
Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine.
Ja, so betet ein Mensch, der will, dass sein Herz erforscht wird. Und 2. Korinther 13, Vers 5.
Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe, oder kennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist?
Ja, auch hier geht es um eine Selbstprüfung. Und dieses Arbeiten am Herzen, das ist ja auch nichts anderes als Selbstprüfung. Prüft euch selbst, das müssen wir immer machen. Wir dürfen nicht einfach von uns wegschauen, nur auf die andere gucken. Wir müssen vielmehr jeder auf sich selbst schauen und prüfen, was tut sich in mir. Hebräer 14, Vers 12 sagt uns, dass das Wort Gottes ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens ist. Das ist ein sehr wichtiger Begriff. Das Wort Gottes richtet die Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also unser Herz hat Gedanken, Gesinnungen. Das können wir auf eintragen auch. Unser Herz hat Gesinnungen. Unser Herz hat Rechtfertigungen, Ziele. Unser Herz strebt immer nach etwas. Unser Herz hat eigene Denkmodelle. ob sie richtig sind oder nicht. Gerade das müssen wir erforschen. Aber zuerst mal, wir sollen das Denkmodell des unseres Herzens erkennen, feststellen. Entsprechen Sie immer der Lehre der Bibel, die Denkmodelle? Sind Sie immer gottgefällig? Das sind wichtige Fragen. Oder orientieren Sie sich immer nach der Bibel, so wie wir denken? Das muss herausgefunden werden. Das ist unsere Aufgabe, wenn wir uns wirklich verändern wollen. Das Problem ist ja, dass jeder Mensch ist immer überzeugt, dass er Recht hat. So in den meisten Fällen, also so wie ich denke, so ist richtig. Und die Sprüche sagt auch, dass jeder Mensch denkt, dass sein Weg gerade ist, richtig ist. Aber Gott prüft die Herzen, steht geschrieben. Und das ist schon interessant. Wenn Menschen streiten, sie streiten ja immer, dass jeder denkt, dass er Recht hat, oder? Wenn einer ist überzeugt, dass er im Unrecht ist, also dann wird er auch nicht so sehr streiten. Vielleicht einfach aus Prinzip oder aus anderem Grund, aber auch da wiederum ist er überzeugt, dass er richtig ist. Also ich weiß, dass es falsch ist, aber aus Prinzip werde ich dir jetzt widersprechen, weil das so muss es sein, sonst du wirst nichts verstehen. Und schon ist da wieder eine Überzeugung des Herzens, eine Rechtfertigung, ein Ziel. Unser Herz ist immer aktiv, unser Herz ist niemals neutral oder passiv in dem, was wir tun. Unser Herz ist immer, in allem ist voll beteiligt. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir oder können wir uns folgende Fragestellungen dabei behilflich sein. Das sind die sogenannten Fragen, die Fragen des Herzens. Also die können uns helfen, gerade um herauszufinden, wie denkt mein Herz, was tut sich in meinem Herzen. Das sind ganz schlichte Fragen, aber die sind sehr, sehr effektiv. Und wenn man sie intensiv nachgeht, dann kann man manchmal sogar sehr einfach und schnell herausfinden, eigentlich, was tut sich bei mir eigentlich, was geht in mir vor. 5 Fragekategorien sollen erforscht werden, also die sogenannten Fragen des Herzens. Die erste Kategorie der Fragen betrifft das Ereignis, also die Situation. Es geht darum, was ist geschehen, was ist passiert. Es geht um äußere Stürme. Was ist jetzt, einfach diese Situation beschreiben, wie es gewesen war. Alles, was von außen hier auf mich einwirkt, auf mich einstürmt, ob es Positives ist oder auch Negatives. Kann Positives auch Negatives sein, zum Beispiel auch ein positives Ereignis, zum Beispiel jemand hat mich sehr, sehr gelobt für etwas, was ich so gut getan habe. Und ich kann sehr, sehr unterschiedlich darauf reagieren, oder? Die Palette der Möglichkeit, wie man darauf reagieren ist sehr, sehr breit. Also wie man auf ein Kompliment reagieren kann. Und wie werde ich reagieren darauf? Was meint ihr? Mit Stolz. Reagieren alle mit Stolz auf Komplimente? Kommt drauf was an? Ja. Ja, ja, ja. Warum tue ich das? Ich tue das, weil ich anbete. Sehen wir, ja? Je nachdem, was ich anbete, so werde ich reagieren. Wenn ich stolz werde, ja, was bete ich an? Auf jeden Fall nicht Gott. Ja? Bete ich mich selbst an wahrscheinlich. Also auch Positives kann praktisch dazu mich veranlassen, total falsche Frucht zu bringen. Nicht nur Negatives, sogar positive Dinge können mich so bewirken, dass ich falsche Frucht bringe, schlechte Frucht bringe. Also um die Fragen des Ereignisses, um diese Kategorie der Fragen geht einfach, ich muss mich selbst fragen, was ist geschehen, was ist passiert. Also das sind die einfachen Fragen, was ist geschehen, was ist passiert. Und da einfach ganz nüchtern erklären, ja, meine Frau hat nicht rechtzeitig Mittagessen gekocht, als ich nach Hause kam. Also das ist passiert. Ich kam nach Hause, das Essen war nicht fertig. Okay? Mehr braucht man nicht. Also man kann das einfach auf Blatt Papier sogar aufschreiben, dass man das also bildlich vor sich hat. Das ist sehr, sehr hilfreich. Man muss das nicht machen, aber man kann das machen. Die zweite Kategorie, Fragenkategorie geht es um sogenannte Handlung. Handlung, das ist eigentlich meine Reaktion auf das Ereignis. Wie reagiere ich jetzt darauf, was passiert ist? Wie habe ich darauf reagiert? Was habe ich getan? Was habe ich gesagt? Was habe ich unternommen? Und hier, oft kommen die Gewohnheiten des Verhaltens dann, werden sichtbar. Wie reagierst du immer, wenn du nach Hause kommst und die Schuhe, deine Kinder haben die Schuhe auseinandergeworfen? Im Flur stehen ja ganz Schuhe durcheinander. Wie reagierst du darauf? Also dass ich komme nach Hause, die Schuhe sind alle durcheinander. Jetzt, wie habe ich darauf reagiert? Auch da reagieren alle Menschen gleich darauf, auf gleiche Art. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Ich kann anfangen zu brüllen, wer war das? Und komm mal her, wie viel Mal habe ich gesagt? Ich kann richtig böse werden, ich kann aggressiv werden oder ich kann auch einfach nehmen und die Schuhe zurechtstellen. Ich kann mit den Kindern, meinen Kindern dann sprechen, nochmal darüber erklären. Auch das kann ich, kann in einem brüllenden Ton erklären in Anführungszeichen. Ja. Oder ich kann ihn erklären auf eine ganz andere Weise. Ich kann sogar sie auch bestrafen dafür. Aber da wiederum wird sehr unterschiedlich sein, wie ich bestrafe. Auch da, auch bestrafen kann ich im Zorn oder umgekehrt in Respekt und Zurückhaltung. Also wie habe ich reagiert, da kommen meine Gewohnheiten, meine Anastrophe zum Vorschein. Also ich kam nach Hause, meine Frau hat das Mittagessen nicht fertig oder das Abendessen. Jetzt wie habe ich darauf reagiert? Wie reagierst du darauf? Also ich kann sehr vorwurfsvoll meiner Frau sagen, was ist das? Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und jetzt nichts und du bist faul. Und das und jenes, ich kann sie anfangen zu schimpfen, ich kann sauer werden, ich kann mich beleidigen, ich kann auch gar nichts sagen. Aber mit zornerfülltem Herzen, demonstrativ kann ich gehen und anfangen, die Schubladen aufzumachen oder ich gehe zu meiner Mama essen. Ja. Ja. Oder ich fahre zum McDonald's. Auf verschiedene Art und Weise, also die Möglichkeiten sind da zig. Oder ich kann auch sagen, ja, wieso nicht? Und dann, je nachdem, welche Erklärung da kommt und so weiter, ich kann auch verständnisvoll reagieren, sagen, okay, komm, wir schnell braten wir ein paar Eier oder was immer. Also möglich, das sind unzählige Varianten, wie ich darauf reagieren werde. Aber wir sammeln jetzt nur die Information, also was ist geschehen, wie habe ich das reagiert. Wie war es so von sichtbar, wenn jetzt eine Videokamera da wäre und würde aufnehmen, was würde ich sehen und hören? Also das sind die Fakten einfach, ja? Das ist sichtbar. Das ist so unsere Werke, so gesagt. Diese Werke sieht man ja gleich, die Früchte sieht man gleich und das sieht man auch, wie der Mensch darauf reagiert. Also die Handlung. Die nächste Fragenkategorie geht es um Erwartung. Erwartung oder was erwarte ich, womit rechne ich, was erwarte ich, als ich reagiere? Also was habe ich erwartet, als ich so und so reagiert habe? Das ist jetzt immer angeknüpft auf die Reaktion, auf die Frucht. Und hier mit dieser Fragenkategorie ab E beginnt der Bereich des Herzens. Also dieses, das Äußere, das ist das Ereignis, das hat ja eigentlich mit uns nichts zu tun, das kommt ja nicht von uns, das kommt von außen auf uns zu. Dieses ist die Frucht und ab hier und weitere Kategorien, das geht ums Herz. Und jetzt praktisch, ich beginne mein Herz zu befragen. Hier beginnt der unsichtbare Bereich. Die Wurzeln des Baumes sind unsichtbar und auch das Herz. Was habe ich durch diese Reaktion erwartet? Das ist die Frage oder eine der Fragen. Was wollte ich dadurch bewirken? Ich habe jetzt so und so reagiert. Ich habe jetzt meine Frau angeschrien. Ich habe sie ihren Vorwurf gemacht. Oder ich habe nichts gesagt, sondern mit Tränen in Augen demonstrativ bin ich weggegangen. Was wollte ich damit bewirken? Das ist die Frage jetzt. Was wollte ich durch meine Reaktion, egal wie die Reaktion war, was wollte ich damit bewirken? Was sollte dadurch geschehen? als ich so reagiert habe, womit habe ich gerechnet? Erwartung, das sind die Ziele, Absichten des Herzens, die Berechnungen des Herzens. Unser Herz ist sehr, sehr berechnend, immer. Deswegen das Wort Gottes, das prüft die Gesinnungen des Herzens, haben wir gelesen. Ja? Wie ist er gesagt? Die Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Also wie tickt mein Herz? Und jetzt, wenn ich reagiere, und Jesus sagt, alles kommt aus dem Herzen, denn alle bösen Gedanken und so weiter, es kommt aus dem Herzen. Also alles, was ich tue, kommt aus dem Herzen, dann muss ich dann fragen. Also das ist jetzt geschehen, ich habe jetzt das so und so reagiert. Ich habe jetzt meiner Frau einen starken Vorwurf gemacht, mit meiner Unzufriedenheit gezeigt und mich beleidigt zurückgezogen. Das habe ich gemacht. Jetzt, was wollte ich damit bezwecken, erreichen, zeigen? Interessant, wenn man so diese Frage stellt, meistens die Leute sagen, gar nichts, das ist einfach so, ja, weil das ist die Anastrophe, also man macht das immer so. Aber das stimmt nicht, das ist wieder, der Mensch weiß das nur nicht, weil er noch nie gelernt hat, in diesen Kategorien zu denken. Und die Bibel sagt, das Herz hat Gedanken, Gesinnungen, Rechtfertigungen. Womit habe ich gerechnet, als ich jetzt so mich beleidigt zurückgezogen habe und dann vielleicht 3 Tage lang mit meiner Frau nicht geredet habe? Was wollte ich damit? Da kommt vieles raus. Ja, ich wollte, dass sie es versteht, ich wollte, dass sie endlich kapiert, ich will sie einfach umerziehen. So geht das nicht, mit mir kann man so nicht umgehen und so weiter. Also das E ist die Erwartung des Herzens. Die nächste Kategorie, Fragenkategorie geht um die Rechtfertigung oder Begründungen des Herzens. Warum habe ich das getan? Die E-Kategorie Erwartung, das geht darum, wozu habe ich das getan? Und R ist, warum habe ich das getan? Womit begründet mein Herz oder womit rechtfertigt mein Herz meine Reaktion, mein Verhalten? Wie erkläre ich mir, dass meine Reaktion notwendig war? Wie erkläre ich mir es? Oder mein Herz? Was sagt mein Herz darüber? Es muss nicht immer gleich verglichen werden mit der Bibel, sagen, ja, ich weiß, dass es nicht richtig ist oder dass es falsch ist. Darum geht es jetzt nicht. Wir wollen einfach zuerst wissen, was wollte mein Herz? Warum hat mein Herz so gesagt, dass ich so reagiere? Weil mein Herz wollte etwas und hat auch eine Berechtigung dazu, eine Erklärung. Womit begründe ich mein Verhalten? Das sind unsere Argumente, unsere Rechtfertigungen, unsere Begründungen. Also das ist die Frage, warum. Der E-Bereich ist die Frage, wozu und warum, also ist der R-Bereich. So ein ganz einfaches Beispiel, um das zu erklären, den Unterschied zwischen diesen Fragen. Du stehst auf dem Parkplatz und dein Auto parkt ein und fährt auf deinen Fuß drauf und bleibt stehen. Okay, und du? Was machst du? Schreist, ja? Jetzt, diese 2 Fragen. Warum schreist du? Was? Weil es weh tut. Wozu schreist du? Richtig, damit er hört und wegfährt, ja? Ganz einfach, so hier. Wozu habe ich das und das getan? Ein Ziel. Warum habe ich das getan? Das ist die Begründung. Ein Argument. Und das sind die stärksten Bollwerke, so gesagt, in unserem Herzen. Was jeder hat ganz, ganz starke Argumente für sein Verhalten. Jeder von uns. Also alles, was wir tun, wir haben ganz starke Begründungen dafür. Wir tun nie einfach so. Obwohl man sagt, keine Ahnung, wozu, warum, einfach so getan. Ja, weil ich blind bin, deswegen sehe ich das nicht. Aber wenn ich die Augen öffne, dann werde ich sehen, das sind starke Argumente. Das tut unser Herz. Und die letzte Fragenkategorie geht es um die zentrale Werte, also um das Herz selbst. Die zentrale Werte oder meine Schätze, meine Prioritäten, welcher Hauptwunsch treibt mich an? Solche Frage. Was in dieser Frage ist für mich am wichtigsten? Oder was verteidige ich, wofür kämpfe ich? Was will ich überhaupt als Hauptziel bekommen, erreichen? Also es geht hier um die Werte, um die Schätze, um Anbetungsobjekte. Das ist so die tiefste Ebene in dieser Fragestellung, was wir ermitteln können. Zum Beispiel, ich bin nach Hause gekommen, meine Frau hat kein Essen bereitet und ich habe sauer auf sie reagiert und sie vielleicht ausgeschimpft oder ich habe mich zurückgezogen. Wozu? Ja, damit sie sich endlich verändert. So geht es nicht. Und dann kommt er, mit mir kann man so nicht umgehen, weil das bin ja ich. Das ist nicht jemand, mir. Also, und dann zentraler Wert, was ist für mich das Wichtige? Dass ich respektiert werde zum Beispiel. Das hier sind wir gekommen, an den höchsten Wert für mich in diesem Fall, ist, dass meine Frau mich nicht respektiert hat. Ich fühle mich einfach so beleidigt, dass sie keinen Respekt gezeigt hat. Ich mühe mich so ab, arbeite, komme müde nach Hause und dann muss ich ja selber noch Kartoffeln schälen. Also nein, mit mir nicht, weil ich das bin. Und so ungefähr, das ist nur jetzt ausgedachte Beispiel, aber so kann es geschehen. Aber das ist immer hinter jeder Handlung. Jede Handlung ist eine Reaktion auf eine Situation und hinter jeder Handlung stehen unsere Erwartungen, Rechtfertigung und zentrale Werte unseres Herzens. Das ist biblische Logik. Wir schauen jetzt einige Bibelverse zu jeder von diesen ERZ-Kategorien an. Übrigens, wir sehen das hier praktisch, ja, das ergibt sich da praktisch das Herz. Das Wort, wenn wir das Rote hier lesen, das Herz, das ist natürlich so ein bisschen Wortspiel, aber das hilft uns, das zu behalten, auch im Gedächtnis. Also, ich verstehe nicht. Ja, eine Frage, ja, bitteschön. Richie, kannst du bitte? Ja, danke.
Ich finde, dass es ja immer zwei Reaktionen auf ein Geschehnis gibt. Das innere Reaktion und das äußere. Und ich kann äußerlich immer ruhig bleiben in der Situation, aber innerlich könnte ich ja platzen. Und auf was müsste ich jetzt eigentlich mehr achten? Ich finde, dass auf innere ich achten muss, oder?
Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Man kann auf eine Situation auf mehrere Weise reagieren, ja, und dann,
aber es fängt ja immer innen erstmal
an. Ja, fängt mit Gefühlen an, und dann entweder lasse ich die Gefühle raus, dann bekommt es sichtbare Form, ja, oder ich lasse sie nicht raus, aber das ist auch eine sichtbare Form, ich bin ruhig, aber drinnen bei mir tobt der Krieg.
So habe ich zum Beispiel gelernt.
Und das ist eine falsche,
wenn ich nicht immer ausrasse,
genau,
bleib immer ruhig.
Ja. Und dann ist die Frage, warum bist du ruhig geblieben? Das muss ich jetzt mich fragen. Was wollte ich damit bezwecken?
Ja.
Und warum bin ich ruhig geworden? Was ist für mich so wertvoll dabei? Aha. Ja, sonst wird meine Frau denken, dass ich so ungeistlich bin, ja, wenn ich jetzt losschreie. Deswegen bin ich lieber ruhig, in mir kocht, ich hasse sie und ich werde es ihr niemals vergeben, aber ich bin ja geistlich. Ja? Deswegen, sonst bin ich ein schlechter Christ, wenn ich losschreie. Und dabei denke ich, ich habe jetzt Gott wunderbaren Dienst getan, ja. Dann in Wirklichkeit habe ich mich selbst angebetet. Ja. Und das ist wichtig, dass praktisch auch die Handlungen können unterschiedlich mehrere sein auf gleiche Ereignis. Und auch wieder die Ziele, Erwartungen, auch die Rechtfertigungen können viele sein auf eine Handlung. Das ist einfach faszinierend fast, kann man sagen, was alles da, wenn man beginnt, diese Fragen sich selbst zu stellen. Und sie aufzuschreiben, weil man vergisst das oft. Und dann plötzlich merkt man, oh, da sind ja eine ganze Menge von Argumenten. Und je mehr wir entdecken, desto mehr wird es uns helfen, ein volleres Bild von unserem Herzen zu bekommen. Gibt es vielleicht noch Fragen? Okay, die Fragen können wir noch stellen. Jetzt einige Bibelstellen einfach, die zeigen auch oder bestätigen das, unterstreichen das, Ja, das ist wirklich, dass der Mensch das tut. Auch die Bibel spricht darüber, über die Dinge, dass das menschliche Herz auch Ziele hat, etwas will, etwas nach etwas trachtet. Bitte lesen wir das vor, 1. Mose 5, und 6, 5, Vers 6.
Als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse.
Trachten, also Trachten der Gedanken seines Herzens. Also hier ist beides. Das Herz hat Gedanken, hat ganzen Plan und der Mensch, es trachtet nach etwas. Das sind die Erwartungen, die Ziele, wonach trachtet man. Sprüche 21, 5.
Die Pläne des Fleißigen führen nur zum Gewinn. Ja.
Hier wird die Pläne gesagt, also ja, wir Menschen, wir planen, was wir tun, also wir. Und zu Plänen gehört auch Zielsetzung und so weiter. Epheser 2, Vers 3.
Wir alle haben früher so gelebt. Wir ließen uns von den Begierden unserer eigenen Natur leiten und taten, wozu unsere selbstsüchtigen Gedanken uns drängten.
Ja, also die selbstsüchtigen Gedanken drängten uns. Also, obwohl hier das Wort Herz nicht vorkommt, aber das ist ja auch kommt von inneren Menschen. Hebräer 4, Vers 12.
Denn eines müssen wir wissen, Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste beidseitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort, das Seele und Geist und Mark und Bein durchdringt und sich als Richter unsere geheimsten Wünsche und Gedanken erweist.
Oder ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Gedanken, heimsten Wünsche. Ich will das. Und das Wort Gottes offenbart das. Also sehen einige Verse über die Erwartung des Herzens, Erwartungen. Jetzt über die Rechtfertigung des Herzens. Also wie rechtfertigen wir unser Verhalten? Richter 17, Vers 6.
Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen.
Also in meinen Augen ist das recht, richtig, so mache ich das. Also praktisch von innen kommt die Bestätigung des Rechts. Sprüche 14, Vers 12.
Mancher Weg erscheint dem Menschen richtig, aber zuletzt führt er ihn doch zum Tod.
Ein sehr, sehr wichtiger Vers. Also jeder ist überzeugt, dass so wie ich mache, ist richtig, anders geht es nicht. Aber doch, sagt hier, zuletzt führt er ihn doch zum Tod, der Weg. Sprüche 16, 2.
Jeder meint, sein Verhalten sei fehlerlos, doch der Herr prüft die Geister.
Ja, wieder ähnliche Gedanke, Sprüche 21, 2.
Jeder Weg eines Menschen ist recht in seinen Augen, aber der Herr prüft die Herzen.
Wieder, so drei Verse in Sprüchen, die das ähnliche sagen und immer ein bisschen andere Facetten dazu fügen. Jeder ist überzeugt, es ist recht, also wir haben Argumente für unser Verhalten. Die Argumente sind manchmal sehr plump. Man sagt einfach, ja, ich konnte nicht anders einfach. Oder so bin ich gewohnt, so habe ich immer gemacht. Ja, wie denn sonst? Und so weiter. Aber das sind alles Rechtfertigungen für unsere Werke. Lukas 10, 29.
Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus. Und wer ist mein Nächster?
Ja, Lukas 16, 15.
Und er sprach zu ihnen, ihr seid es, die sich selbst rechtfertigen vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen.
Wieder sehen wir ganz eindeutig, dass wir haben Rechtfertigungen dafür, was wir tun. Und zum Beispiel, womit hat Adam seine Sünde gerechtfertigt? Die Frau, die du mir gegeben hast. Ja? Wunderbare Rechtfertigung. Und bis heute machen wir genau dasselbe. Selbst Gott gegenüber. Also du hast mir gegeben, so eine Frau. Hast mir keine bessere Frau gegeben. Also das war seine Rechtfertigung. Die Frau, die du mir gegeben hast, sie hat mir gegeben. Deswegen, ich konnte nicht anders. Was habe ich schon zu sagen? Ja. Und so weiter. Und dann Verse zu zentralen Werten des Herzens. Die sagen, dass wir Menschen, wir haben zentrale Werte, wir haben wichtige Dinge, Schätze. Und was wir sehr wichtig halten. 1. Mose 30, 1.
Als aber Rahel sah, dass sie dem Jakob keine Kinder gebar, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester und sprach zu Jakob, schaffe mir Kinder, wenn nicht, so sterbe ich.
Was waren die zentralen Werte von Rahel? Kinder. Also da war ihr egal, was zu tun. Sie wollte Kinder, egal auf welchem Weg. Und zum Glück gibt es heute solche keine Menschen mehr, oder? Ja, wenn es um Kinder geht, dann gibt es keine Gesetze, keine Prinzipien. Wenn es um meine Kinder geht, dann meine Kinder darf niemand was Schlechtes sagen oder sie antasten und berühren und. Und ohne Kinder kann ich nicht leben. Wie viele Ehen gehen auseinander, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Weil das war ihre Rechtfertigung. Wir leben zusammen noch, solange die Kinder noch im Haus sind. Und dann ist, also es gibt sehr viel, wo Kinder haben, bilden die zentrale Werte. Wieder sehen, das ist nicht Gott, sondern die Schöpfung. Aus dem Bereich der Schöpfung sind diese zentrale Werte, nicht Gott. Wenn Gott der zentrale Wert ist, dann werden die Reaktionen anders. Jeremia 17,5.
So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht.
Also hier zentrale Werte sind Menschen, also auf Menschen bauen. Menschen vertrauen oder Fleisch, das ist auch, sind auch Menschen zu seinem Arm macht. Also sagt, wenn, solange ich zum Beispiel, solange ich Freunde habe, habe ich nichts zu befürchten. Also der höchste Wert für mich sind Freunde. Und Gott sagt, verflucht bist du, wenn du auf Menschen baust. Es ist nicht verkehrt, Freunde zu haben, wir wissen das, ja. Aber nicht die Menschen sollen zur Stütze und Grundlage unseres Lebens werden, sondern Gott. Dann wird man nicht verflucht. Habakuk 1,11.
Doch sie werden es büßen, denn sie haben ihre Kraft zu ihrem Gott gemacht.
Oh, hier wird das sehr, sehr deutlich gesagt. Ihre Kraft, also ihre Fähigkeiten, ihre Gaben, ihre Talente haben sie zu ihrem Gott gemacht, also zum höchsten Wert erklärt. Und Matthäus 6, 19 und so weiter.
Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.
Hier ist sehr deutliche Worte von Jesus, wo er das Wort Schatz benutzt und dasselbe auch erklärt, dass praktisch in unseren Herzen gibt es Schätze. Und Jesus sagt nicht, ihr sollt überhaupt keine Schätze haben. Nein, ja, Jesus weiß, wir haben Schätze. Aber er sagt dann, Schätze, die nicht auf Erden sind, sondern im Himmel. Wieder diese Trennung zwischen Gott und Schöpfung. Johannes 12, Vers 43.
Denn die Ehre der Menschen war ihnen lieber als die Ehre Gottes.
Ja, die Ehre der Menschen war für sie der wichtigste, wichtiger als die Ehre Gottes. Deswegen, es geht hier um einige von den Priestern und Pharisäern, die zwar an Jesus geglaubt haben, aber sie wollten Jesus trotzdem nicht nachfolgen, weil was werden Menschen sagen? Weil für sie war die Meinung der Menschen wichtiger als die Meinung Gottes. Also hier sieht man, also Menschen haben zentrale Werte, wichtige Werte, Prioritäten, wonach sie jetzt streben. Wenn zum Beispiel jemand hat, seine Priorität ist zum Beispiel ein sehr wichtiger Wert, ich will meine Ruhe haben, ich will einfach, dass mich niemand stört. Und jetzt lege ich mich auf dem Sofa hin und so genieße, chille und plötzlich mein Nachbar beginnt da etwas, eine Säge anschalten oder bohren in die Wand, wenn man in den Wohnungen wohnt. Wie reagiere ich darauf? Meine Ruhe stört er. Muss ich unbedingt nach draußen laufen und ihm eine reinhauen, oder ich werde auch nicht vielleicht die Polizei rufen, aber innerlich, also ich werde ihn nicht sehr segnen, oder? Sehr segnen werde ich ihn nicht. Ihr sagt, was ist das für ein... Ja, und das ist schon eine Reaktion. Und auch diese Reaktion zeigt mir die Wurzel. Die Wurzel, also dann praktisch was wollte ich damit? Um die Wurzel zu finden, muss ich fragen, was wollte ich damit erreichen, mit meiner Reaktion, dass ich innerlich vielleicht geschimpft habe, verflucht habe. Womit begründe ich diese Reaktion? Und dann werde ich entdecken, was ist für mich so wichtig? Und dann werde ich feststellen, aha, meine Ruhe ist mir so wichtig. Und jetzt natürlich die große Frage, die größte Frage, was ist jetzt wichtiger für mich, meine Ruhe oder der Wille Gottes? Und da stehe ich vor dieser Erneuerung des Geistes, unserer Gesinnung. Wenn ich sage, Gott ist mir egal, ich will meine Ruhe, gut, das ist meine Entscheidung, aber das ist dann offenbart wieder andere Abgründe, was bin ich für ein Christ und was bin ich für ein gläubiger Mensch. Ein Christ, er sollte niemals gegen Gott sich auflehnen und sagen, Gott ist mir egal. Sondern dann sollte er sich beugen, wenn er Christ ist, dann er sollte Buße darüber tun, dass Herr, ich habe meine Ruhe für wichtiger gehalten als deinen Willen, dein Wort, als dich. Und das ist die größte Sünde in diesem Fall. Nicht meine Gedanken, nicht meine Worte, die ich da gemurmelt habe über die Nachbarn, sondern dass ich nicht Gott angebetet habe. Und wenn ich darüber Buße getan habe, dann werde ich nächstes Mal vielleicht eher schon vorbereitet sein und in diesem gleichen Fall, ja, vielleicht werde ich nicht fluchen über den Nachbarn, vielleicht werde ich ihn segnen, vielleicht werde ich schon beten, vielleicht gehe ich raus und helfe ihm schnell sein Holster zurechtzubringen und dann kann ich wieder meine Ruhe genießen. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Aber die wichtigste Frage muss ich lösen, was ist bei mir am Grunde meines Herzens, was leitet mich, was treibt mich an, was entscheidet, dass ich so und so handle. Gibt es Fragen dazu? Okay. So, jetzt haben wir noch einen Teil. Und jetzt, wie wollt ihr, dass wir jetzt eine Pause machen oder einfach weitermachen? Weitermachen, ja? Ja, okay? Okay, dann gehen wir gleich weiter. Das ist auch, denke ich, wird auch nicht so lang sein, dann sind wir auch früher fertig. Der nächste, oh, das habe ich noch nicht gesagt, hier noch dieser Pfeil erklärt, ist die Richtung praktisch, in der wir arbeiten sollen, wenn wir die Fragen stellen, praktisch von das und dann bis zum Z, in dieser Richtung, nicht umgekehrt. Wenn dieses geschieht, also wenn dieses geschieht und dann wir handeln, also wir wissen noch gar nichts über dieses. Wir sollen nicht gleich Vermutungen aufstellen und gleich, das kann sehr oberflächlich sein und das kann sehr falsch sein. Wir müssen unbedingt diese Fragen uns stellen, sie ehrlich beantworten, nicht wie nicht richtige Antworten geben, wie es sein sollte, sondern wie es ist. Das sollte wie ein Röntgenbild sein. Röntgenbild ist niemals hübsch, ist immer hässlich, aber das Bild zeigt die Situation, die Wahrheit, das Ergebnis. Und wir müssen das Röntgenbild machen und dann, nicht immer ist das möglich, die zentralen Werte zu entdecken. Manchmal, ja, weiß man immer noch nicht. Gut, ist nicht schlimm, aber wenn man regelmäßig an sich arbeitet, dann wird man früher oder später doch etwas feststellen, das ist das, was mich antreibt, das ist, was ich anbete, das ist mein Götze. Ich bete den Götzen an, anstatt Gott. Und darüber soll ich Buße tun. Das ist der Pfeil, zeigt praktisch die Richtung der Arbeit. Nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Von den Früchten zu den Wurzeln muss man arbeiten. Diese Richtung. Weil das zuerst das, was wir sehen, also die Frucht sehen wir, die ist sichtbar. Wir wollen da anfangen und dann dorthin gehen, was wir nicht sehen.